Wir lesen ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 19 bis 36. Johannes 1, von Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du, damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, auf dem von Matthias Grünewald gemalten Altarbild des Isenheimer Altars steht unter dem Kreuz Jesu auch der Täufer Johannes. Mit ausgestrecktem Zeigefinger weist er hin auf den großen Schmerzensmann, der aus vielen Wunden blutend am Kreuz hängt. Dieses Bild, ursprünglich für ein Spital von Pestkranken gemalt, ist ein ergreifender Kommentar ohne Worte zu dem Christuszeugnis des Johannes des Täufers. Das Christuszeugnis ist auch die Hauptaussage unseres Textes, der selbst ein Ausschnitt aus einem größeren Zusammenhang ist, den der Evangelist mit Vers 19 unter der Überschrift beginnt. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Und was es nun mit dem Zeugnis des Täufers für eine Bewandtnis hat, wird hier in Kapitel 1 in den Versen 19 bis 36 ausgeführt. Und die Verse 29 und 36 beinhalten nun das eigentliche Zeugnis des Täufers, nämlich, wie der Isenheimer Altar es auch veranschaulicht, es ist der Hinweis auf das Opferlamm, auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Der Textzusammenhang stellt uns den Täufer vor, wie es auch die anderen drei Evangelisten tun. Aber anstelle der gewaltigen Bußpredigt und Gerichtsankündigung, von der die drei anderen berichten, steht hier im Johannesevangelium der Zeuge vor uns, der von Gott gesandt und dazu berufen ist, von dem wahrhaftigen Licht zu zeugen. Auf die Frage der Juden, wer bist du, gibt der Täufer eine Antwort, die seinen Standort und Auftrag genau definiert. Ich bin, so sagt er, nicht der Christus. Ich bin nicht Elia, dessen Wiederkunft der Prophet Maleachi angekündigt hat. Ich bin nicht der Prophet, der im 5. Buch Mose angekündigt ist. Ich bin nur eine Stimme. Ich bin nur ein Rufer, an dessen Person und Namen nichts gelegen ist. Und auf die Frage, warum er taufe, weist Johannes darauf hin, dass er nur mit Wasser taufe. In Anspielung darauf, dass der kommende Messias mit Geist taufen wird. Und der Täufer stellt fest, dass der, der nach der Verheißung Gottes kommen soll, bereits auf dem Plan, also schon gegenwärtig da ist. Er sagt wörtlich, mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Und das ist gerade das Tragische aller Zeiten, dass die Menschen die Stunde zu ihrem Heil nicht erkannt haben. Die Juden zum Beispiel konnten damals schon manches vom Messias und von seinem Leidensweg wissen, obwohl sie den Sohn Gottes bis dahin noch nicht von Angesicht gekannt haben. Das Alte Testament gibt doch Hinweise genug auf den Messias und auf seinen einzigartigen Opfergang. Ganz deutlich hat es Jesaja im verlesenen Abschnitt vor dem Gebet in Kapitel 53 ausgesprochen, wenn er vom Knecht Gottes spricht. Interessant ist die Tatsache in diesem Zusammenhang, dass in der damaligen Umgangssprache, dem Aramäischen, das Wort Talja sowohl für Knecht als auch für Lamm gebraucht wurde. Es ist das Geheimnis des Gottesknechtes, dass er durch Dulden, stellvertretendes Leiden und Sterben siegt. Und er ist der Knecht, weil er das Lamm ist. In prophetischer Hinsicht hat auch der Täufer den Knecht Gottes von Jesaja 53 als den Messias verkündet, dessen Sühne oder Opfertod, darauf weist der Ausdruck ja Lamm hin, sündentilgende Kraft hat. Das Lamm ist im Alten Bund das Opfertier beim jährlichen Passafest. Luther meinte, das Lamm sei deshalb ein so beliebtes Opfertier, denn es ist von solch guter Art, dass nichts Böses an ihm ist. Milch, Wolle, Fell und auch das Fleisch ernährt uns. Es ist durch und durch guter Art, dass nichts Böses an ihm ist. Und wiewohl es gut ist, so muss es doch zuletzt sterben. Welche Ströme von Blut flossen jährlich bei den Opfern in Jerusalem? Wie viele unschuldige Lämmer mussten ihr Leben lassen, um den Menschen mit Gott zu versöhnen? In Jesaja 53 wird nun der geduldig leidende Knecht Gottes mit einem Lamm verglichen, das zur Schlachtbank geführt wird und die Sündenstrafen trägt. Und das bezeugt auch der Täufer in unserem Text. Das Volk Gottes hat aber den nicht erkannt, der in sein Eigentum gekommen ist, und durch ein einmaliges Opfer ein für allemal durch seinen eigenen Tod dem blutigen Opfer der Tiere ein Ende zu setzen. Aber nicht nur die Juden haben den übersehen, der zu ihrem Heil gekommen ist. Auch uns geht es oft nicht anders. Manch einer von uns mag denken, was soll denn dieser altbekannte Text? Er wurde doch auch hier schon erschöpfend behandelt. Wird nicht fast an jedem Karfreitag, zumindest aber immer in der Passionszeit, auf die Formulierung des Täufers hingewiesen, siehe, das ist Gottes Lamm. Wir kennen das doch schon alles zu Genüge. Aber wenn wir so denken, so beweisen wir, dass es uns nicht besser geht als den Juden jener Zeit, die die Messiasstelle des Alten Bundes ja auch aus dem FF gekannt haben, und denen der Täufer doch entgegenhalten musste, mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Kann man nicht dasselbe auch von uns Christen sagen? Leben wir nicht angesichts der faszinierendsten Botschaft der Gegenwart Jesu letztlich so, als wäre er nicht hier, auch wenn wir uns in seinem Namen versammelt haben, ganz zu schweigen von unserem Verhalten im Alltag? Wie oft geben wir ihm den Raum in unserem Bewusstsein? Wie oft geben wir ihm Raum in unserem täglichen Denken, in unserem Fühlen, in unserem Verhalten, in unserem Sein und unserem Tun? Letzten Endes haben wir uns darüber schon so daran gewöhnt, so mit Jesus zu leben, als ob es ihn gar nicht gäbe, als ob er nicht da wäre, als ob er gar nicht existieren würde. Und dadurch sind wir nicht besser als die Juden damals, die den Messias nicht erkannt haben. Und wir sind auch nicht besser als Petrus, der den Herrn verleugnete, als er herausschrie, ich kenne diesen Menschen nicht. Ist das leider nicht oft auch bei uns die bittere Wahrheit, dass wir so handeln wie Petrus, wenn wir es auch nicht so sagen? Wir ignorieren Jesus. Wir verhalten uns so, als gäbe es ihn nicht in unserem Leben. Als hätten wir ihn noch nie erfahren. Als hätte er unsere Gebete noch nie erhört. Und eben darin liegt weithin auch der Schaden unserer Zeit und der Wurzelschaden unseres persönlichen Lebens. Fragen wir uns doch ehrlich, welche Rolle spielt Jesus in meinem Alltag? Wenn das kurze Gebet im Kämmerlein bei der persönlichen Andacht und das noch kürzere Gebet bei Tisch der ganze Ausdruck unseres Christseins ist, dann können wir doch nicht behaupten, dass wir unser Leben in seiner Gegenwart verbringen, mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen. Und unter Konsequenzen verstehe ich das fragende Stehen vor Jesus, dass wir uns fragen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Wie soll ich mich speziell in diesem oder auch in jenem Fall verhalten? Wie soll ich antworten? Welche Entscheidung soll ich treffen? Wie willst du mich führen, Herr? Was ist dein Wille für mein Leben? Wenn wir das nicht tun, wenn uns aber alles andere wichtiger ist als Jesus, dann kann auch uns zu Recht gesagt werden, mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Denn Jesus ist bei uns doch nur eine Größe, eine Person neben tausend anderen. Und deshalb steht er am Rande unseres Lebens. Darum ist uns der Freund, die Freundin, der Mann, die Frau, die Kinder, Auto, Haus, Wohlstand und Beruf wichtiger. Zumindest aber genauso wichtig wie Jesus. Und daraus resultiert auch unser erbärmliches, kraftloses Christentum, das mit Christus nur noch sehr wenig zu tun hat, von ihm eigentlich nur noch den Namen hat. Wenn uns unter Gottes Wort die Wahrheit über unseren Zustand aufgegangen ist, wenn wir dieser Argumentation zustimmen, die uns deutlich machen will, dass wir letztlich Jesus doch nicht wirklich kennen, dann müssten wir eigentlich für das Zeugnis des Täufers empfänglich sein, das uns unser Text heute besonders vor Augen stellen will. Der Täufer und Vorläufer Jesu ruft zu einem Seeakt auf. Er beginnt, siehe, er fordert uns auf, hinzuschauen, gespannt in die Richtung zu blicken, in die er weist, aufmerken auf das, was er uns im Namen Gottes auszurichten hat. Was gibt es denn zu sehen? Wir dürfen erkennen, dass Gott am Werk ist, nicht irgendein Gott, wie ihn der Mensch nach dem Maß seiner Wünsche und Einsichten erdenkt, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott und Vater Jesu Christi. Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, die mit ihm und unter sich so zerstritten ist. Sein Liebstes, den eigenen Sohn hat er gesandt. Er sandte ihn nicht deshalb, um mit dieser Welt abzurechnen, wie dies nach dem Verhalten der Menschen zu erwarten wäre, noch nicht. Um das Gericht zu vollstrecken, wie es im Psalm 2 beschrieben und angekündigt ist, heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Wenn der Sohn Gottes nicht zum Gericht gekommen ist, wie er ja selbst auch sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Ja, wozu kam er dann? Im gleichen Atemzug hat Jesus darauf die Antwort gegeben. Er kam, dass die Welt durch ihn errettet werde. Und um dies zu vollbringen, wurde er zum Opferlamm. Jesus selbst lehrt eindeutig, er sei in erster Linie gekommen, um zu sterben. Zum Beispiel in Lukas 9, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Johannes 3, 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Aber welchen Sinn sollte das haben? Manche versuchen, alle moralischen Fragen auszuklammern, indem sie behaupten, er sei nur gestorben, um Gottes Liebe zu beweisen. Diese Aussage ist nicht nur mit vielen Aussagen Jesu schwer vereinbar, wie zum Beispiel mit Markus 10, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dieses leichtfertige Sprechen von der Liebe Gottes weist überdies einen logischen Bruch auf. Der englische Theologe Marshall sagt dazu, ein Beweis der Liebe Gottes muss einen Grund und ein Ziel aufweisen. Bildlich gesprochen, wenn ich mit einem Freund auf einem Hafendamm spazieren gehe und der Freund springt plötzlich ins Wasser und erklärt mir hinterher, er habe das getan, um mir seine Liebe zu beweisen, so beeindruckt mich das überhaupt nicht. Befinde ich mich jedoch im Wasser und bin am Ertrinken, dann hat seine Tat einen Sinn. Denn mein Freund will mich ja dadurch vor dem Tod retten. Wenn das Werk Christi keinen Bezug zu meinen Nöten hat, so kann es kein wahrer Beweis der Liebe Gottes sein. Damit wird nicht die Liebe Gottes zu den Menschen bezweifelt. Natürlich ist das Kreuz Christi die große Offenbarung der Liebe Gottes. Gemäß auch dem Wort des Apostels Johannes, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Oder das bekannte Wort aus Johannes 13, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern ewiges Leben habe. Aber diese Liebe Gottes heißt eben nicht, dass er fünf gerade sein lässt, dass er etwas nicht so genau nimmt. Unsere Not, die allgemeine Not des Menschen war und ist es, dass ihn seine Sünden von Gott trennen, wie es im Römerbrief heißt, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Also ist die Sünde die Not der Menschen. Aber Jesus selbst und die Apostel verkündeten eindeutig, dass sein Tod den Menschen aus dieser seiner wirklichen Not befreien sollte. Alle Schreiber des Neuen Testaments sagen übereinstimmend aus, dass der Tod Jesu etwas mit der Sünde des Menschen zu tun hat. Und sie bezeugen, dass Christus am Kreuz gestorben ist, um den Menschen vom Zorn Gottes über die Sünde zu befreien. Auf jeden Fall aber wurde am Kreuz kein Gegensatz zwischen einem liebenden Sohn und einem zornigen Vater ausgetragen. Der Tod Christi endete auch nicht an der Haltung Gottes. Gott selbst war es ja, der Christus zum Sühnopfer bestimmte, eben auch mit dem Einverständnis des Sohnes. Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst, denn in Christus wohnte die Fülle der Gottheit. Die Bibel sagt nicht, Gott habe aufgrund des Todes Christi seine Haltung der Welt gegenüber verändert, sondern er habe sie mit sich versöhnt. Gott liebte die Welt und sandte deshalb seinen Sohn, um für sie zu sterben, und in dieser Tat bietet Gott uns seine Liebe an. Römer 5, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir können deshalb sicher sein, dass Gott den Menschen stets geliebt hat. Es war aber niemals eine billige Liebe, ohne Grund und ohne Ziel. Wenn zum Beispiel jemand die Gräuel von Auschwitz, des Holocaust, betrachtet, empfindet er vielleicht dabei etwas, das dem Zorn ähnlich ist, den ein heiliger und liebender Gott über die Sünde empfindet. Gott liebt, wie Christus, die Menschen, die in Feindschaft mit ihm leben. Und diese Liebe ist durchaus mit seinem Zorn zu vereinbaren. Bede schreibt dazu sicher mit Recht, Gottes Zorn muss nicht als etwas aufgefasst werden, das besänftigt werden müsste, um sich in Liebe und Gnade zu verwandeln, sondern ist eher identisch mit dem verzehrenden Feuer der göttlichen Liebe, der unsere Sünde im Weg stand. Oder wie Moritz schreibt, wir sind nicht gezwungen, zwischen einem Gott des Zorns und einem Gott der Liebe zu wählen. Vielmehr ist sein Zorn die Kehrseite seiner Liebe. Gifford hat dazu treffend bemerkt, die menschliche Liebe bietet hier ein gutes Beispiel. Je mehr der Vater seinen Sohn liebt, desto mehr ist er erzürnt darin, wenn er in ihm einen Trinker, einen Lügner oder Verräter sieht. Gleichgültigkeit oder übertriebene Nachsicht wäre mit der Liebe unvereinbar. Aber Zorn ist selbst in den zwischenmenschlichen Beziehungen eine Reaktion auf die Bosheit eines Menschen, den man liebt. Das Neue Testament lehrt, dass wir durch jede Sünde Gott erzürnen. Und dass dieser Zorn sich am Tag des Gerichts über uns entladen wird, wie es im Römerbrief heißt, mit deiner Verstocktheit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir den Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Nun aber, und darauf weist auch unser Text hin mit der Aussage des Täufers, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegnimmt, nun hat Christus die Sünde der Welt auf sich genommen. In Römer 8 schreibt Paulus, Gott sandte seinen Sohn in Gestalt des sündlichen Fleisches und verurteilte im Fleisch die Sünde um des Fleisches willen. So hat Gott auf die Sünde des Menschen reagiert. Er sandte seinen Sohn, dass er die Sünde der Welt auf sich nehme und mit seinem eigenen Leben, ja mit seinem Blut, dafür bezahle. Die Sünde, für die Jesus gestorben ist, wird sichtbar an all den Äußerungen, die Menschen voneinander entfremden als Folge der Entfremdung von Gott. Das sind zum Beispiel Verrat und Treulosigkeit, Streit und Zank, Selbstgerechtigkeit und Hochmut, Verlogenheit und Hass, Brutalität und Gewissenslosigkeit. Wir werden nicht fertig mit der Macht der Sünde. Und deshalb gab Gott der Welt den Erlöser. Gottes Antwort auf unsere Sünde ist die tragende, leidende Liebe Jesu Christi. Er nimmt die Last seiner Menschenbrüder als eigene Last auf sich. Und so ist einer für alle gestorben, auf das wir Frieden hätten, wie es das Lied vom Gottesknecht im Alten Testament sagt. So ist nun jeder unter das Kreuz gerufen und darf im Glauben Vergebung und Frieden empfangen. Wer kann dies je fassen und begreifen? Und wer kann ermessen, was in dieser Tat diese Sühne für uns gekostet hat? Wer kann auch nur von Ferne ermessen, was das heißt, die Sünde der Welt zu tragen? Ja, diese Riesenlast hinaufzuschleppen ans Kreuz, an den Schandpfahl, ans Fluchholz, heißt es doch von ihm im Galaterbrief, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist, wie geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wer kann das begreifen? Christus ist das Lamm Gottes, das gestorben ist für die Welt. Das Leiden Jesu hat dabei die Wahrheit über den Menschen an den Tag gebracht. Jesus ist der Sünde des Menschen zum Opfer gefallen. Er starb durch uns. Er starb wegen meiner und wegen deiner Sünde. Und dabei geht es gar nicht um die wenigen Beteiligten damals bei der Hinrichtung auf Golgatha. Nicht um die, die lauthals geschrien haben, kreuzige ihn. Sondern es geht um uns. Es geht um mich und um dich. Paul Gerhard sagt das so. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Cronin erzählt in seinem Buch Abenteuer in zwei Welten von einem Amerikaner, Henry Adams, der im Zweiten Weltkrieg das Flüchtlingskind Paul Piotro Stanalsi bei sich aufnimmt. Aber durch das ungehorsame Verhalten dieses neurotischen Jungen kommt sein eigener Sohn Sammy, der geliebte Sohn von Henry Adams, ums Leben. Diese Geschichte ist die Heilsgeschichte nur in etwa nachempfunden. Auch hier stirbt also der geliebte Sohn des Vaters. Und dieser Paul ist schuld daran. Der Vater aber straft den Schuldigen nicht, sondern sorgt weiter für diesen Fremden. Und so verhält sich auch Gott, der seinen Sohn, das Lamm Gottes, für uns hingibt und uns Sünder, uns Fremde adoptiert. Deshalb kann der Apostel den Ephesern schreiben, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Müssen wir da nicht mit Rudolf Alexander Schröder bewundert ausrufen, begreife, wer es begreifen kann, wir knien im Staub und beten an. Aber auch das andere ist durchaus möglich, dass uns diese außerordentliche Tat Gottes kalt und unberührt lässt. Wir nehmen es vielleicht zur Kenntnis, weil es so in der Bibel steht, weil wir es so von Jugend auf kennen. Aber selbst geht es uns nicht unter die Haut. Dann mag uns ein Wort von Luther warnen. Er sagt, dass Jesus Christus für die Sünde der Welt gestorben ist, wissen auch die Teufel und sie zittern dabei. Aber dass er für meine Sünde gestorben ist, damit beginnt der Glaube. Wir kennen Jesus als das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, das geduldig unsere Schuld und unsere Sünde getragen hat. Doch die Offenbarung hat auch andere Namen, andere Hoheitstitel für dieses Lamm. Und deshalb zittert die Macht der Finsternis vor ihm. Er ist der Todesüberwinder. Er ist das A und das O. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der kommende Weltenrichter und Weltherrscher. Er ist der Kyrios. Er ist der König aller Könige. Und allein würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen und den Heilsplan, den Geschichtsplan Gottes, seine Ratschlüsse zum Heil der Welt zu verwirklichen. Würdig ist das Lamm, das da starb und hat uns versöhnt mit Gott durch sein Blut, zu nehmen Stärke und Reichtum und Weisheit und Macht und Ehre und Hoheit und Segen. Alle Gewalt und Ehre und Macht und Lob und Preis gebühren ihm, der sitzt auf seinem Thron und also dem Lamm auf immer und ewig. So schallt es uns mit Pauken und Trompeten in Händels Messias entgegen. So ruft es der Seher Johannes in der Offenbarung aus. Christus, das Lamm Gottes, ist Sieger. Er hat die Zukunft in seiner Hand. Und so kennt ihn das Universum. So kennt ihn die Herrscher von Engeln, die in Bethlehem seine Geburt, seine Menschwerdung angekündigt haben. Und so kennt ihn auch Satan, den er besiegt und in die Schranken gewiesen hat. Es möge aber nun wirklich keiner denken, was bin ich schon unter so vielen Kreaturen, die Gott geschaffen hat? Doch nur ein Staubkörnchen. Nichts, aber auch gar nichts. Mit Recht hat Augustin gesagt, Gott sieht die Welt, als wäre sie ein Einzelner. Und er sieht den Einzelnen, als wäre er die Welt. Wenn das aber wahr ist, und es ist wahr, dann kann ich meine Sünde nicht leicht nehmen, sozusagen in den großen Topf werfen mit der Wendung, wir sind ja doch alle Sünder. Dann kann ich mich nicht hinter den anderen verstecken. Denn dann ist dieses Lamm Gottes persönlich meine Rettung und mein einziger Trost. Der alemannische Dichter Johann Peter Hebbel saß einmal mit Freunden zusammen. Man sprach über Weltanschauungen und jeder war stolz auf sein eigenes erdachtes Weltbild. Schließlich mischte sich Hebbel ins Gespräch und sagte: Ihr Herren, ich will euch etwas sagen. Der letzte Grund zur letzten Stund, wenn es zum Sterben geht, ist doch das Blut Christi. Und damit halte ich es. Möge das auch unsere letzte Hoffnung sein, damit wir mit Hedwig von Rädern bekennen können: O du Lamm Gottes, das da getragen all meiner Sündenschuld, Fluch und Macht, für mich ans Kreuzholz warst du geschlagen, für mich hast alles du dort vollbracht. Nun hat die Erde nichts mehr an mir. Teuer erworben folge ich dir. Du bist mein Friede, du bist mein Leben, dich, meine Leuchte, in dunkler Nacht fand ich am Kreuz. Verstehen wir jetzt das Zeugnis des Täufers: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, also auch meine persönliche Sünde hinwegträgt. Daran wollen wir auch jetzt denken, wenn wir Brot und Kelch als Zeichen seines Leidens und Sterbens für uns persönlich unter uns teilen. Amen.